SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Herzlich willkommen zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Oktober. Mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie hier im Kiesel des K42 in Friedrichshafen zu begrüßen. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf eine Liste, und zwar jeden Monat. Und aus der Jury der SWR Bestenliste sind heute zu Gast Nicola Steiner vom Schweizer Rundfunk. Klaus Nüchtern ist aus Österreich angereist. Er ist Literaturkritiker unter anderem für die Wiener Zeitschrift Falter. Und Eberhard Falke, Kritiker unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Antje Keil und Johannes Wördemann werden aus den 4 Büchern lesen, die wir heute diskutieren. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir beginnen mit Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Und so viel sei schon vorneweg gesagt, wir haben dieses Mal 3 dritte Plätze und wir werden auch über alle 3 sprechen. Der erste dritte Platz ist ein Buch von einer britischen Autorin namens Helen MacDonald. Abendflüge heißt das Buch, ist im Hansa Verlag erschienen und von Ulrike Kretschmer ins Deutsche übersetzt worden. Klaus Nüchtern, Helen MacDonald verwendet in der Einleitung zu dem Buch einen Begriff, der eigentlich aus musealen Zusammenhängen kommt. Und zwar nennt sie ihr Buch eine Naturwunderkammer. In welcher Weise trifft dieser Begriff, den man aus der Kunst eher kennt, tatsächlich zu, auch auf das literarische Projekt, das Helen MacDonald hier verfolgt?
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der so glücklich ist, weil die frühen neuzeitlichen Wunderkammern waren ja so ein Kuriosum, wo einfach alles, was fantastisch war, hinein durfte. Also man kann sich das so vorstellen wie größere Setzkästen. Also viele von uns hatten das ja in unseren Jugendzimmern, wo man halt einfach hineingetan hat, was einem gefallen hat.
Oder Schlümpfe. Was
Schlümpfe, ja, das waren dann halt vielleicht versteinerte Föten oder Vogeleier oder auch Kunstgegenstände. Und ich glaube, das ist fast ein bisschen ein Understatement bei Helen MacDonald. MacDonald ist 1970 geboren und bekannt geworden vor 6 Jahren mit diesem Buch Harvey Habicht, Ages for Hawk. Und sie ist eigentlich dadurch auch die Speerspitze des sogenannten Nature Writing. Aber was es jetzt vielleicht von diesem Wunderkammer-Prinzip unterscheidet, ist, dass es schon auch ein sehr informierter Blick ist. Ja. Also dieses Buch ist eine Sammlung aus Reportagen und Essays. Es sind insgesamt 41 Stück, die sehr, sehr unterschiedlichen Themen sich widmen. Sind auch ganz unterschiedlich lang. Es gibt ganz kurze Geschichten, also eine Geschichte über eine Ziege, das ist fast sowas wie ein Witz. Ja. Das ist eine zweiseitige Anekdote bis hin zu einem recht ausführlichen Porträt einer Astrobiologin. Und sie hat dann einige sehr, sehr persönliche Texte geschrieben in diesem Buch, zum Beispiel eine über ihre Migräneanfälle. Und die haben dann auch so synchrone Bewegungen mit ihren kreativen Schüben. Oder eine meiner Lieblingsgeschichten, sehr drastisch ist, wo sie davon erzählt, wie sie auf einer Straußenfarm arbeitet und eines Tages verletzt sich ein Strauß und sie gehen da durch das Gelände mit ihrer Chefin und das ist ein ganz, also quasi offener Beinbruch und es ist klar, also das Tier ist nicht zu retten, worauf Helen MacDonald halt kurzerhand einen Stein nimmt, das Tier am Kopf haut, es betäubt und dann mit dem Taschenmesser die Kehle durchschneidet, was eine längere frostige Beziehung zur Leiterin dieser Straußenfarm zur Folge hat.
Sie merken schon, Klaus Nüchtern ist äußerst begeistert. Im Vorfeld hat er mir erzählt, dass er im Grunde genommen sowas ist wie der Vorsitzende des Helen MacDonald Fanclubs in Österreich. Darüber werden wir gleich noch sprechen, aber bevor wir weiter einsteigen in das Buch, würde ich vorschlagen, dass wir mal ein Gefühl bekommen für die Prosa und ein Stück, eine Passage hören, und zwar gleich die Titelgeschichte, so könnte man sagen, Abendflüge. Antje Keil liest aus Helen MacDonald. Bitte sehr.
Abendflüge. Ich habe einmal einen toten Mauersegler gefunden. Ein Spätzchen von einem Vogel. Unter einer Brücke über die Themse, wo das Sonnenlicht auf dem Wasser glitzernde Kritzeleien auf die Bogen darüber warf. Ich hob ihn auf, hielt ihn in der Hand, sah den Staub in seinen Federn, die Flügel gekreuzt wie stumpfe Schneiden, die Augen fest geschlossen und stellte fest, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte, was mich überraschte. Durch Bücher ermutigt, war ich immer die Art von Amateur-Naturforscherin wie aus dem Schauerroman gewesen, eine, die interessante Stückchen der Toten aufbewahrte. Ich habe schon Fuchsschädel gesäubert und poliert, die Flügel überfahrener Vögel auseinandergenommen, getrocknet und behalten. Doch als ich den Mauersegler ansah, wusste ich, dass ich ihm nichts von all dem antun konnte. Der Vogel war von einer Ernsthaftigkeit durchdrungen, die der Heiligkeit nahe kam. Dort lassen wollte ich ihn aber auch nicht. Und so nahm ich ihn mit nach Hause, wickelte ihn in ein Handtuch und legte ihn ins Gefrierfach. Anfang Mai im darauffolgenden Jahr, als die ersten zurückkehrenden Mauersegler aus den Wolken herabströmten, wusste ich schließlich, was ich zu tun hatte. Ich ging zum Gefrierfach, nahm den Vogel heraus und begrub ihn im Garten, eine Handbreit tief in der frisch von der Sonne erwärmten Erde. Mauersegler sind magisch, in dem Sinne, in dem Dinge, die gerade außerhalb des Verstehens existieren, magisch sind. Einst nannte man sie Teufelsvögel, vielleicht weil die kreischenden Scharen schwarzer Kreuze um Kirchen herum der Dunkelheit zu entstammen schienen, nicht dem Licht. Für mich aber sind sie Geschöpfe der oberen Luft und ihrer Natur nach unbegreiflich, was sie Engeln ähnlicher macht. Im Gegensatz zu allen anderen Vögeln steigen sie nie auf den Boden herab. Als vogelbesessenes Kind frustrierte es mich, dass ich keine Chance hatte, sie besser kennenzulernen. Sie waren so schnell, dass es unmöglich war, mit dem Fernglas ihren Gesichtsausdruck auszumachen oder sie beim Putzen zu beobachten. Alles, was ich sah, waren zitternde Umrisse mit 30, 50, 65 Stundenkilometern, eine Schule von Vögeln, eine sich aus hellen Wolken ergießende Garbe identischer schwarzer Körner. Ich hatte keine Chance, die Vögel voneinander zu unterscheiden oder ihnen bei irgendetwas anderem zuzusehen als beim Ziehen von Ort zu Ort. Nur manchmal, wenn die Mauersegler tief über die Dächer hinwegflogen, konnte ich erkennen, wie einer den Schnabel öffnete. Und das war wirklich unheimlich, denn der Schlund war gigantisch, was das Tier beunruhigenderweise in so etwas wie einen Miniatur-Riesenhai verwandelte. Dennoch war es schön, sie auch mit bloßem Auge zu beobachten, weil es die Dynamik dessen enthüllte, was zuvor nur Leere gewesen war. Mauersegler wiegen rund 40 Gramm. Ihr Ansurfen und Wenden gegen den Druck heranströmender Luft macht die Bewegungen der Atmosphäre sichtbar.
Antje Keil las aus Alan MacDonalds Abendflüge, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Nicola Steiner, wir haben jetzt schon relativ viel über das Buch gehört. Vielleicht tauchen wir mal ein in die Prosa, sag ich mal. Worin besteht die literarische Qualität Ihrer Texte?
Ich glaube, wir haben es jetzt in der Passage ganz gut gehört. Diese Verbindung aus wahnsinnig einem emotionalen, empathischen Zugang, also aufgeladene Wörter, die sie benutzt, wie Magie, Heiligkeit, das ist wahnsinnig hoher Stil. Und auf der anderen Seite friert sie den Vogel dann ein und reduziert das Ganze wieder auf die Beobachtung. Und diese Kombination aus einem wirklich ganz ehrlichen emotionalen Zugang, ich würde auch fast sagen ein weiblicher Zugang, ja, zur Sprache in Kombination mit einer ungeheuren Sachkenntnis und Informationsdichte, das ist eine Spannung, die da entsteht, die wirklich unglaublich auch magisch faszinierend ist.
Eberhard Falke, mir ist noch aufgefallen, dass sich die Autorin nicht nur achtsam der Flora und Fauna nähert, sondern dass sie regelmäßig weint. Ist das Tränendrüsenliteratur?
Das habe ich übersehen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, aber ich will Ihnen nicht widersprechen. Ihre Persönlichkeit ist in diesen Texten immer stark präsent. Sie ist nicht die kühle Beobachterin, die uns jetzt einfach mit biologischen oder ornithologischen Informationen versorgt, obwohl sie das auch reichlich tut, sondern ihre Persönlichkeit ist immer da. Und das macht eigentlich den Charme zu einem großen Teil aus. Sie ist begeistert, sie erzählt viel von ihrer Kindheit, wie sie zur Naturforscherin geworden ist, indem sie im Schlamm gewühlt hat und eben aus dem Schlamm genau diese Viecher rausgezogen hat, um sie dann zu Hause aufzuheben. Und da kommt dann die Wunderkammer schon zu ihrem Recht, weil sie eben Dinge sammelt. Und die Wunderkammer ist der Anfang des Interesses.
Und Sie haben vorhin, Klaus Nüchtern, diese Migräne-Passage erwähnt. Und ich finde, da kann man ganz gut veranschaulichen, wie sie das macht. Nämlich sie erzählt von ihrer eigenen Migräne. Sie erzählt, anhand welcher Beobachtungen bei sich selbst merkt sie, dass ein Migräneanfall kommt. Und dann geht sie auf eine Ebene, die sehr groß ist, sehr politisch ist, sehr global ist und sagt, das könnte auch ein Verhalten sein, was uns mit der Klimakatastrophe verbindet. Wir sehen es kommen, aber wir können die Zeichen nicht realisieren und deuten und internalisieren und verändern. Also wir können nicht handeln. Das, finde ich, ist eine große Stärke, dass sie aus dieser persönlichen Beobachtung von Tieren, von ja meistens Vögeln, aber auch anderen Tieren und von sich selbst dann in eine Ebene geht, die etwas aufmacht, was uns alle betrifft.
Ja, da steigt sie sozusagen über die ornithologische oder tierbeobachtende Ebene hinaus in philosophische Gedanken. So geht ja dann auch diese Geschichte mit den Abendflügen dieser Mauersegler weiter, dass sie darin dann am Schluss, weil die auf eine geheimnisvolle Weise oder eigentlich gesetzmäßig, steigen die abends ganz hoch. Das sind ihre Abendflüge. Und sie macht daraus gewissermaßen ein Gleichnis, dass sie sagt, es müssen unter uns, auch unter uns Menschen, müssen immer einige aufsteigen, um zu beobachten, in welchem Muster wir uns bewegen, damit wir Orientierung bekommen.
Und zwar auch gemeinschaftlich. Sie steigen ja in der Dämmerung morgens und abends hoch, um zu schauen, was auf sie zukommt, Gewitterwolken oder Sonstiges, um dann wieder runterzukommen. Und da, glaube ich, ist dieser Gemeinsinn unserer Gesellschaft drinnen, aber gleichzeitig eben auch das ganz Persönliche. Wir müssen ab und zu auch ein bisschen den Abstand gewinnen, um dann wieder unser Leben weiterführen zu können. Also es hat auch was ganz Handfestes.
Es gibt ja auch diese tolle Reportage über die Schwanenzählung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da gibt es auch ganz tolle, kurze YouTube-Videos. Und das ist ja auch so eine britische Skurrilität, weil die Schwäne auf der Themse, die gehören der Queen. Und jedes Jahr muss festgestellt werden, wie viel gibt es davon noch. Die werden beringt, die werden abgewogen. Und dann gibt es zwei verschiedene Mannschaften, die blaue und die rote. Und dann werden dann auch die nicht, werden dann zugeteilt. Und das beginnt irgendwie so mit dem Brexit und Hal McDonald ist sichtlich angefressen, dass der Brexit so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist und hat eigentlich einen ziemlichen Pick auf ihre, wie man in Wien sagt, auf ihre Landsleute. Und dann wird sie dorthin geschickt und gesagt, sie kann dieses Swan-Upping, also diese Schwanenzählung, begleiten. Und im Laufe dieser, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das sind vielleicht ein paar Tage, kommt sie dann langsam dahinter, dass das eigentlich alles, was für sich hat, und dass er da eigentlich großen Respekt vor dieser etwas altvaterischen, konservativen Ritual hat, weil, also da gibt's ganz bestimmte Boote, die muss man bauen können, die muss man lenken können, man muss mit diesen Schwänen, die sind ziemlich große, aggressive Viecher.
Sie hat ein großes Talent, um Kurioses auch einzubeziehen.
Ja, und dann sagt sie, ja, okay, also, diese Art von Britishness, mit der kann man sich vielleicht doch auch identifizieren. Und wir hatten das Buch mit Kollegen in Diskussion und da meinte der Kollege, er interessiert sich überhaupt nicht für Schwäne, aber er hat den Eindruck, er hat zum ersten Mal den Brexit verstanden.
Das kann ich so gut verstehen. Ich habe mich auch überhaupt nicht für diese Art von Nature Writing, das ist jetzt nicht das erste Buch, was ich zur Hand nehmen würde, aber gleichzeitig kommen bei diesen Passagen natürlich ganz tiefe Gedanken durch Identität. Wo gehört man hin? Wie werden Schwäne auch missbraucht, um politisch ein bisschen eine Anbindung zu schaffen? Es geht um Grenzerfahrungen, es geht um eine Schule des Sehens. Und sie hat ja eben, Sie sagten vorhin, Ewart Falke, das Kurios, was ich in diesem Buch alles gelernt habe, dass Waldameisen, wenn sie sich paaren, in die Luft fliegen und dann die Königin befruchtet wird und dann wieder zu Boden kommt und 30 Jahre lang von den Eiern und von dem Samen lebt und immer wieder die jungen Ameisen aus diesem Sperma rauskommen, ja? Diese Wegameisen, das finde ich ja wahnsinnig faszinierend. Oder dass Feldhasen ihr Kind neu geschwängert werden können, bevor sie das andere Kind überhaupt geboren haben. Diese all diese Dinge.
Feldhasengeschichte, Entschuldigung, ja. Ist auch so toll, weil sie ist nicht obergescheit, sondern sie beobachtet was, ohne jetzt nachzuschlagen, und beschreibt einmal sozusagen, was sie glaubt zu beobachten. Und bei den Feldhasen sieht sie die raufen, ja, und boxen, ja, die, und denkt sie, okay, ganz klar, männliche Rivalen, die ums Weibchen kämpfen. Wahr ist viel mehr. Es sind die Weibchen, die versuchen, die geilen Hasen abzuwehren.
Ich sehe schon, wir könnten jetzt den ganzen Abend über Abendflüge von Helen MacDonald schwärmen. Das können wir aber nicht, weil dann kommen die anderen drei Bücher zu kurz und das wäre doch schade. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober und ist im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank. Wir kommen zu einem Buch, das, Sie ahnen es bereits, auch auf Platz 3 steht. Das gibt es manchmal in der SWR-Bestenliste, wenn es nämlich einen Punktegleichstand gibt. Vielleicht erzähle ich Ihnen kurz einmal, wie die Punkte verteilt werden. Es ist ganz einfach. Es dürfen 15, 10, 6 und 3 Punkte verteilt werden an Bücher, die relativ aktuell sind. Und am Ende wird das alles zusammengezählt und da gibt es manchmal einfach einen Punktegleichstand. Also haben wir, das ist ein Sonderfall, dieses Mal 3 dritte Plätze. Das zweite auf Platz 3, das wir heute vorstellen, ist ein Roman, der neue, eines französischen Autors, Hervé Le Tellier, Die Anomalie, von Romy und Jürgen Ritte ins Deutsche übertragen und im Rowohlt Verlag erschienen. Eberhard Falke, Die Anomalie. Der Titel gibt ja schon einiges vor. Worum geht's da? Worin besteht diese Anomalie?
Hervé Le Tellier ist Präsident einer, man könnte heute inzwischen sagen, obskuren Vereinigung, nämlich der Ulipoisten. Das heißt, des Ouvroir de Literature Potentielle. Das ist ein Verein, der hat sich aus Schriftstellern begründet, Anfang der 60er Jahre, wurde ähnlich, aber nicht ganz so berühmt wie der Nouveau Roman. Und was haben die gemacht? Viele von ihnen waren Mathematiker, die haben gesagt, wir sind gegen den Zufall in der Literatur und diese ganzen freudianischen automatischen Schreibgeschichten des Surrealismus und so weiter. Wir machen es ganz anders, da wir strikte Denker sind. Wir erlegen uns Gesetzmäßigkeiten auf, die die Möglichkeiten einschränken, und aus dieser Einschränkung heraus entwickeln wir unsere literarische Methode. Ganz berühmt wurde Georges Perecs Beispiel, der einen Roman geschrieben hat unter der Voraussetzung, dass da kein E vorkommen darf, und das ist natürlich schwierig genug. Hier nun ist die Anomalie in diesem Roman, wenn ich das richtig verstehe und wenn ich nichts übersehen habe, ist sozusagen die Schwierigkeit, die sich der Autor gestellt hat. Aber wollen wir uns die Anomalie mal anhören, die in der Luft spielt und die auf einem Transatlantikflug stattfindet?
Ganz genau so ist es. Wir befinden uns mitten in der Luft, ein Transatlantikflug von Paris nach New York, und plötzlich passiert irgendetwas. Ja, was passiert, das werden wir uns jetzt anhören. Johannes Wördemann liest aus Die Anomalie, bitte sehr.
Alle ruhigen Flüge sind einander ähnlich. Jeder turbulente Flug ist es auf seine Weise. Es ist 16.13 Uhr, als ich vor dem Flug AF006 Paris-New York südlich von Neuschottland die wattige Barriere eines immensen Cumulonimbus aufbaut. Die Wolkenfront steigt, und das wirklich sehr rasch. Sie ist noch 15 Flugminuten entfernt, aber sie breitet sich im Norden und im Süden wie ein Kreisbogen über mehrere hundert Kilometer aus und erreicht bereits eine Höhe von 45.000 Fuß. Die Boeing 787, die schon zum Landeanflug auf New York ansetzte, fliegt auf 39.000 Fuß und wird ihr nicht mehr ausweichen können. Im Cockpit wird es auf einen Schlag hektisch. Der Co-Pilot vergleicht seine Karten und den Wetterradar. Die breite und wolkige Kaltfront war nicht angezeigt, und Gide Favereux ist inzwischen nicht nur überrascht, sondern ganz offen besorgt. Die graue, opake, an ihrem oberen Rand im gleißenden Sonnenlicht irisierende Wand treibt mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit auf sie zu, verschluckt gierig die Wolkenschicht, von der sie sich nähert und die sie verstärkt. Kapitän Markel schaltet auf Frequenz Boston, überprüft die Instrumente, den Wetterradar, der sich bei 120 Seemeilen rot färbt. Er nickt, stellt den Kaffee ab, als Boston sich meldet. An alle Flugzeuge auf Boston Control, aufgrund der außergewöhnlichen Bedingungen an der Ostküste, sind alle Landebahnen geschlossen, außer KJFK. Kein Start mehr seit einer halben Stunde an der Ostküste. Die Entwicklung ist zu rasant, sodass wir kein Flugzeug früher informieren konnten. KJFK, Canarsie, bleibt offen für Landung. Boston Control, guten Tag. Air France 006, Level 390, Richtung Kennebunk. Vor uns steht ein Monster. Erbitten Kurs 350 auf die nächsten 80 Meilen. Air France 006, hier Boston Control, Manöverfreigabe. Kontaktieren Sie jetzt Kennedy auf 125,7. Bye, bye. Markel zieht eine Grimasse, betrachtet den von Norden bis Süden unerbittlich sich zuziehenden Horizont. Auf seinem vorletzten Atlantikflug beschert ihm der Himmel ein memorables Souvenir. Kennedy Approach, hier Air France 006. Wir haben genug Kerosin, um an der Wolkenfront entlang auf Kurs Süd nach Washington abzudrehen. Ein Klicken, dann eine andere, tiefere Frauenstimme. Negativ 006, bedauere Bedingungen, unverändert bis weit hinter Norfolk. Richtung Süden ist es jetzt vielleicht sogar noch schlimmer. Gehen Sie, sobald Sie können, runter auf Einheit 80 und dann wieder mit Cap Kennebunk. Speichern Sie die Parameter. Markel schüttelt den Kopf, schaltet den Funk ab, greift nach dem Mikro für die Kabinendurchsage und erklärt den Passagieren zunächst auf Englisch, dann in einem nicht allzu vagen Französisch mit beruhigender Stimme. Hier spricht der Kapitän. Bitte nehmen Sie umgehend Ihre Plätze wieder ein, schließen Sie die Sicherheitsgurte und schalten Sie alle elektronischen Geräte aus. Wir durchqueren eine Zone mit sehr starken Turbulenzen. Ich wiederhole, mit sehr starken Turbulenzen. Verstauen Sie Ihre Taschen und Computer unter dem Sitz vor Ihnen oder in den dafür vorgesehenen Fächern. Behalten Sie keine Flüssigkeit an Ihrem Platz und klappen Sie Ihr Tablett hoch. Das Bordpersonal wird gebeten, die Sicherheit der Fluggäste und der Kabine zu überprüfen und sich gleich an seinen Platz zu begeben. Ich wiederhole, nach Überprüfung der Sicherheit der Fluggäste bitte umgehend an Ihren Platz gehen. Der Cumulonimbus kommt näher. Es ist eine Superzelle, aber weit von der klassischen Form entfernt. Es handelt sich nicht um einen isolierten Amboss, der hoch in die Atmosphäre ragt. Es sind gleich Dutzende davon, die wie von einer unsichtbaren Hand angehoben in der Tropopause fusionieren. Auf dem Ozean dürften die Schiffe in ein apokalyptisches Tiefdruckgebiet geraten. In 20 Jahren Langstreckenflug hat Markel so etwas noch nicht erlebt. Das ist mindestens das Gewitter des Jahres. Die stratosphärischen Überwölbungen stoßen in 16 Kilometern Höhe an die Obergrenze. Er könnte versuchen, sich zwischen zwei Säulen hindurchzuwinden, geriete dann aber gleich an die nächste. Auf dem Wetterradar erscheint jetzt ein langer roter Querbalken. Eine Wand aus Wasser und Eis. »Hast du gesehen, mit welcher Geschwindigkeit die wachsen?«, fragt Jeet unberuhigt. »Wir fangen uns einen Wahnsinnsabwind ein, sobald wir an den Rand geraten. Da kommen wir niemals durch.« »Jeet hat allen Grund zur Sorge«, sagt sich Markel. Selbst wenn er nur ein Jahr Transatlantik und drei Jahre Langstrecke auf dem Zähler hat. Er schaltet das Bordmikro wieder ein und spricht in heiterem, abwiegelnden Ton noch einmal zu den Passagieren. Hello, folks, hier spricht wieder Kapitän Markel. Ich bitte Sie abermals, sitzen zu bleiben, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen und die der Kinder neben Ihnen zu überprüfen. Schalten Sie, ich wiederhole es noch einmal, alle elektronischen Geräte aus. Es ist sehr gut möglich, dass wir in der kommenden Minute in ein Luftloch stoßen. Fürs Bordpersonal, falls alles gesichert ist, kehren Sie jetzt bitte an Ihre Plätze zurück. Ich bitte um Bestätigung. Alles gesichert, Bestätigung, sagt die Stimme der Chefstewardess. Okay, es dürfte sehr beeindruckend werden und ich garantiere Ihnen, dass Sie sich daran erinnern werden, aber ich verspreche Ihnen, dass für niemanden eine Gefahr besteht, wenn Sie richtig angeschnallt bleiben. Für die Liebhaber von Jahrmärkten, es wird eine Achterbahn Plötzlich, noch bevor Sie die Warmfront erreicht haben, ist die tragende Luft fort und die Boeing stürzt ab. Trotz der schalldichten Kabinentür glauben Markel und Favereau, die Passagiere kreischen zu hören.
Johannes Wördemann las aus Hervé Le Telliers Roman Die Anomalie, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Wir haben immer noch nicht geklärt, was die Anomalie ist. Eberhard Falke.
Es rumpelt nicht nur gewaltig in der Luft, sondern auch in der Logik. Die Anomalie besteht nämlich darin, dass dieses Flugzeug, das da so durchgeschüttelt wird, das wird schon zum zweiten Mal an der Ostküste in den Staaten landen. Die erste Maschine ist im März gelandet, diese landet im Juni. Und alle Leute, die da drin sitzen, finden sich plötzlich verdoppelt.
Und man fragt sich, ist das jetzt Science Fiction oder ist das eine literarische Versuchsanordnung? Was ist das überhaupt? Klaus Nüchtern.
Ja, also wenn man es unbedingt in ein Genrefach stecken wollte, wäre es wahrscheinlich eine Art Mystery-Thriller oder so etwas. Es ist natürlich auch diese literarische Versuchsanordnung und die wird wirklich dann wie auf dem Millimeterpapier durchexekutiert. Also es gibt einmal dieses Mathematiker und Theoretiker, Wahrscheinlichkeitstheoretiker spielen eine große Rolle. Also dieses Beispiel mit der Münze, nicht? Also es gibt irgendwie Kopf oder Zahl und das geht dann irgendwie à la longue gesehen irgendwie 50-50 aus. Dann gibt es noch den sehr raren Fall, dass die Münze genau auf der Kante stehen bleibt. Und dann gibt es die Anomalie, die Münze bleibt in der Luft hängen. Das ist sozusagen das Protokoll 42, das dann durchgeführt wird. Ja, also ich muss sagen, es hat mich schon lang kein Buch mehr so gepackt. Es ist ein echter Page-Turner, obwohl es eine absurde Handlung ist. Es gibt keinen durchgehenden Handlungsgang. Es fängt gleich ziemlich prall mit einem Auftragskiller an. Man weiß auch vom Klappentext her, worauf es zuläuft, was sozusagen der Grundtwist ist, eben diese Verdoppelung des Flugzeuges. Und dann kommt eine Biografie nach der anderen und man denkt sich, wann geht jetzt eigentlich dieser verdammte Roman endlich los? Ja? Und es ist trotzdem dermaßen spannend und witzig, weil dieser Mann einfach auf kleinstem Raum so genau und dicht arbeitet, diese Biografien. Also wie sich dieser Serienkiller irgendwie vorbereitet, was der für eine Biografie hat, was der für Beziehungen hat. Es ist ein gutes Dutzend Protagonisten. Es sind dann auch noch sozusagen in jeder Subgeschichte, da gibt es einen Schriftsteller, der hat natürlich einen Roman geschrieben, der heißt Die Anomalie. Es gibt Mord, es gibt Selbstmord, es gibt Kindesmissbrauch. Und trotzdem wird es nie boulevardesk oder albern. Und aus jedem dieser Konstellationen, die vorgestellt wird, wird dann in der zweiten Hälfte des Buches unter diesen Voraussetzungen dieses absurden Geschehnisses, werden dann die absurdesten Konstellationen entwickelt. Also das geht dann so weit, dass Protagonisten zweimal sterben, dass Protagonisten mit sich selbst ins Gespräch geraten und sich coachen in Liebesdingen.
Manche sind zum Beispiel der Meinung, dass es gar nicht förderlich ist, wenn es sie doppelt gibt, manche eben dann doch.
Ja.
Das ist das Interessante. Nikolaus Steiner, ich dachte so nach der Hälfte des Buches, beziehungsweise an dem Punkt, den Sie gerade auch beschrieben haben, als die ganzen Doppelwesen aufeinander losgejagt werden, ob sich der Text nicht in seinem literarischen Scherz auch erschöpft ein wenig. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, also es gibt zwei Ebenen. Ich finde, dieses Buch ist wirklich ein perfektes Buch. Sie haben das sehr gut ausgeführt. Es ist Thriller, es ist Krimi, es ist Coming-of-Age-Geschichte, es ist Liebesgeschichte. Es hat wahnsinnig viele literarische Bezüge. Das ist das intellektuelle Spiel. Auch die philosophische Grundfrage, oder? Diese Simulationshypothese, die Nick Bostrom in den Raum gestellt hat. Was wäre eigentlich, wenn wir Menschen einfach nur ein Computerprogramm sind und im Grunde genommen irgendwelche Avatar, der eine höhere künstliche Intelligenz in die Welt geschickt hat und jetzt gibt es einen Fehler in der Matrix und es gibt uns alle doppelt, allerdings noch mit diesem zusätzlichen Manöver der Zeitverschiebung. Ja, also die einen sind ja 3 Monate älter und erfahrener und da ist einiges passiert in dieser Zeit. Das ist alles sozusagen diese Ebene. Aber Sie haben recht, ich habe beim Lesen tatsächlich aufgrund all dieser Vorsätze, die sich der Autor genommen hat, ein bisschen den Eindruck gehabt, er übertreibt es auch. Ich hatte manchmal so den Eindruck, ja, er versucht irgendwie sämtliche Genre-Literatur noch ein bisschen zu modellieren und damit zu spielen. Man kann es als literarisches Spiel, es ist wunderbar gelungen, aber das Gefühl des Spiels ist bei mir nicht weggegangen. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert.
Es gibt in der zweiten Hälfte, als auf dieses Ereignis reagiert wird, auf breiter Front, es gibt da berechenbare Dinge. Die haben mich auch nicht so begeistert. Aber wenn man dem Ganzen nochmal einen kleinen Dreh gibt und sagt, das Thema, das er behandelt, ist auch, wie gehen wir mit außergewöhnlichen Ereignissen um, die die gesamte Gesellschaft irritieren. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und da hat er viele satirische Antworten drauf. Nämlich, er schickt die Passagiere, zum Beispiel verschiedene Passagierpaare, in Talkshows.
Das ist fantastisch.
Er ruft die religiösen Führer aller Weltreligionen zusammen und lässt die darüber spekulieren, um was für ein Phänomen es da geht. Und das Erste, was er überhaupt macht, ist, er spielt diesen Notfallplan durch. Weil die amerikanische Abwehr ist natürlich hoch irritiert, dass da ein Flugzeug kommt, das schon mal da war. Und die mobilisieren alles, was sie seit 9-11 gelernt haben, nämlich, wie Sie gesagt haben, Klaus Nüchtern, den Notfallplan Nummer 42, der eigentlich aus dem
anderen Douglas Adams,
ne? Genau, kommt. Da haben sich die Mathematiker auch ein Späßchen erlaubt. Und solche Sachen macht er. Das heißt, da ist eine gehörige satirische Werf auch dabei. Und es gibt auch ein paar philosophische Ausläufer, die auch nicht so übel sind, weil eine der Thesen, Sie haben es angedeutet, Frau Steiner, ist eben das, dass eine Simulation ist. Das führt dann zu der Überlegung, dass wir alle, die ganze Welt, eine Computersimulation ist. Das wiederum bringt dann religiöse Fanatiker dermaßen auf die Palme, dass sie blutige Attentate verüben. Und solche Dinge wachsen sich dann in dieser zweiten Hälfte aus. Ich gebe zu, ein bisschen absehbar, aber trotzdem immer intelligent, immer hochunterhaltsam. Und da das alles niemals vom Timing her überzogen ist in den Beschreibungen, geht das total auf den Punkt.
Also ich verstehe diesen Einwand und mir geht Virtuosität normalerweise auch auf den Keks. Aber ich habe das wirklich noch nicht so gut und so, eigentlich auch, muss ich sagen, uneitel, weil es so unglaublich dicht ist. Also dieses Material, damit bestreiten andere ein Gesamtwerk. Ja? Also das sind locker ein halbes Dutzend Romane. Und ich habe in einer Nutshell auf einem so kleinen Raum noch nie so viel wunderbare Liebesgeschichten gelesen. Ja, das ist einfach fantastisch. Ja? Also diese Übersetzerin mit dem Schriftsteller, es ist auch ein ziemlich böses Buch, muss man dazu sagen. Das ist auch nicht alles so leicht. Also die Geschichte zwischen dem Architekten, der dann einfach zu viel wird mit seiner Passion und die jetzt sich dann gegenüber dieser Frau, das ist so witzig und genau beschrieben. Also zum Beispiel auch so Sager wie, wenn Liebe im Spiel ist, dann geht es auf jeden Fall so aus, dass das Herz auf der Intelligenz herumtrampelt. Ja, also die machen sich auch durch die Bank zum Affen.
Also es ist natürlich wirklich ein super Buch. Ich würde das jedem als Lektüre empfehlen können. Darum geht es nicht. Es ist wirklich ein perfektes Buch. Das hat ja nicht umsonst über 1 Million Exemplare verkauft in Frankreich. Steht knapp hinter L'Amant von Marguerite Duras. Ja.
Und es hat, vielleicht sollte man das kurz noch erwähnen, den Prix Goncourt auch gewonnen.
Genau.
Also es ist also einerseits ein Publikumserfolg, andererseits sind aber auch, und das bekommen wir hier auch in dieser Runde mit, die Kritikerinnen begeistert.
Nur ein Wort, es hat auch einen lustigen Fehler, aus dem man ablesen kann, dass der Autor Pessimist ist und mit dem Schlimmsten rechnet. Es hat niemand gemerkt. Der amerikanische Präsident, der hier im Notfall mit dem Chinesischen und mit Macron telefoniert, das ist Donald Trump. Das kann nur so sein. Eindeutig, das ist nicht Biden. Und das ist lustig. Er rechnet mit dem Schlimmsten, nämlich dass selbst nach der Vollendung seines Romans 2020, im Jahr später, als der Roman spielt, der ist nämlich etwas zeitversetzt, spielt 21, ist Trump immer noch im Amt.
Und ich dachte, das ist eine Anomalie.
Bevor wir mehr verraten, es ist ein Buch, was auch von einer gewissen Spannung lebt. Insofern sollten wir hier einen Schnitt machen. Hervé Le Tellier, Die Anomalie, im Rowohlt Verlag erschienen. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober und mit Sicherheit eine Leseempfehlung. Vielen Dank. Jetzt haben wir bald alle dritten Plätze geschafft. Wir kommen zu einem Roman, der in einer ganz anderen Welt spielt, würde ich sagen. Auch mit einem großen Preis versehen, den Pulitzer-Preis, Louise Erdrich, eine amerikanische Schriftstellerin. Der Nachtwächter heißt ihr neuer Roman, ist im Aufbau Verlag erschienen und wurde von Gesine Schröder ins Deutsche übersetzt. Wir befinden uns, und das vielleicht sollte ich vorneweg sagen, 1953, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, in North Dakota. Der Protagonist des Romans ist ein Fabrikwachmann namens Thomas. mit einer, so könnte man sagen, politischen Mission. Nikola Steiner, vielleicht stellen Sie diese Titelfigur, an der doch einiges ausgerichtet ist, einmal vor.
Ja, diese Titelfigur lebt in einem Reservat und gehört zu den First Nations, ist im Grunde genommen ein bisschen das Abbild von Louis Erdrichs eigenem Großvater, dem sie das so nachempfunden hat, der in den 50er Jahren tatsächlich die Protestbewegung der indigenen Bevölkerung gegen die Enteignung bis nach Washington getragen hat. Und diese Funktion übernimmt auch dieser Thomas Washashk in dem Buch. Er arbeitet als Nachtwächter in einer Steinfabrik und soll im Grunde genommen dieses politische Engagement gegen die sogenannte Terminationspolitik anführen. Die Terminationspolitik ist in den 50er Jahren von den USA entstanden, um im Grunde genommen die indigene Bevölkerung zu enteignen, um ihnen die Rechte zu nehmen, und die haben sich natürlich gewehrt. Das ging dann bis in die 70er Jahre. Unter Trump wurde das auch wieder so ein bisschen aufgegriffen. Also das ist wirklich immer noch sehr virulent, ein virulentes Thema. Und dieser Thomas ist eine der Hauptfiguren. Es gibt auch noch andere Hauptfiguren, nämlich zum Beispiel...
Da kommen wir dann noch dazu, weil Genau. Wir sind gerade bei Thomas und wir lernen ihn jetzt am besten mal kennen in einer kurzen Lesepassage. Johannes Wördemann liest aus Der Nachtwächt.
Um 11:04 wachte Thomas auf und schaltete den Wecker ab, ehe er klingeln konnte. Vor seiner Anstellung als Wachmann hatte er morgens den alten Weckruf der Wanderarbeiter ertönen lassen. Aus den Federn, ihr Schlangen, im Sumpf wird's hell. Jetzt hatte er ihn immer noch im Ohr. Er stieg in die Hose, schnürte sich die Arbeitsstiefel und griff nach der Aktentasche. Im Dunkeln schlich er an den schlafenden Kindern vorüber und öffnete leise die Haustür. Bevor er über die Schwelle trat, sagte er: »Oh jai, bizan, mi itago, ni in oma ayayan, ninga, ma ajibis, enda ziano gijan.« Der Hund konnte Chippewa verstehen und ließ seine Rute auf den Boden klopfen, als Thomas die Stufen hinabging. Er hatte seine Zufahrt als Wendeschleife angelegt, damit er mit dem Auto nicht bis zur Hauptstraße zurücksetzen musste. Die Scheinwerfer ließ er aus, bis er weit vom Haus entfernt war. Auf der Indian Service Straße war es stockdunkel. Der Mond hinter Wolken, beleuchtet war nur die größte Farm, deren Laterne das silberne Silo zum Glänzen brachte. Thomas fuhr durch den Ort und ließ das Reservat hinter sich. Auf diesem Stück Highway überkam es ihn. Es fühlte sich an, als würde sein Herz von langen, spitzen Nadeln durchbohrt. Er sah seinen Vater vor sich, wie sie zusammen im Abendlicht saßen und dessen flüchtige Wärme aufsogen. Von seinen Liebsten kann man nie genug bekommen, dachte Thomas und strich sich über die Brust, um den Schmerz zu bezwingen. So alt ist Bibun nun schon geworden, aber ich bin unersättlich. Ich will ihn bei mir behalten. Im Weiterfahren entspannte sich sein Brustkorb wieder. Doch dann plagte ihn ein noch heftigeres Gefühl. Am liebsten wollte er anhalten, aussteigen. Und dann, was? Sein Blick streifte die Aktentasche mit den Dokumenten, die Moses ihm gegeben hatte. Seit Tagen bemühte er sich, sie zu verstehen, ihre Bedeutung zu erfassen, sich ihren unglaublichen Zweck vor Augen zu führen. Unglaublich, weil das Undenkbare in so harmlosen, sachlichen Worten daherkam. Unglaublich, weil der Zweck letztlich darin bestand, ungeschehen und unkenntlich zu machen. Sie sollten als Indianer ausgelöscht werden. Er, Bibun, Rose und die Kinder. Die ganze Gemeinschaft. Wir alle sollen unsichtbar gemacht werden, als wären wir nie gewesen, als wären wir nicht von Anbeginn an hier. Von der Regierung hatte Thomas keinen Mucks gehört. Dass etwas im Busch war, hatte er aus der Minot Daily News erfahren. Die Dokumente dazu hatte Moses seinem Bekannten in Aberdeen abschwatzen müssen. Es hatte wertvolle Zeit gekostet, die Informationen zu überprüfen und an den Text der Resolution zu kommen, in der es hieß, sein Stamm, der Turtle Mountain Band of Chippewa, sei vom Kongress der Vereinigten Staaten für die sofortige Emanzipation vorgesehen. Emanzipation. Emanzipation. Das Wort polterte ihm unablässig im Kopf herum. Befreiung. Aber sie waren keine Sklaven. Vom Indianersein befreit. So musste man das lesen. Vom angestammten Lebensraum emanzipiert. Aus den Verträgen entlassen, die Thomas' Vater und Großvater unterzeichnet hatten, von denen es geheißen hatte, sie gelten bis in alle Zukunft. Sie sollten also wie üblich verschwinden, damit das Problem mit den Indianern gelöst war. Über Nacht war sein ruhiges Amt zu einem Kampf geworden. Er kämpfte darum, ein Problem zu bleiben, sich nicht lösen zu lassen.
Johannes Wördemann las aus Der Nachtwächter von Louis Erdrich. Platz 3 auf der SWR-Bestenliste im Oktober. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Eberhard Falke, bevor wir zu der zweiten Person, Hauptfigur kommen, wir haben hier es zu tun mit historischen Ereignissen und wir haben einen zentralen Gegenspieler zu diesem Nachtwächter, Watkins heißt der. Wie spitzt sich denn der Konflikt im Roman zu?
Der Gegenspieler ist ein Kongressabgeordneter oder Senator gar, der diesen Gesetzentwurf eingebracht hat. Und es gibt dann auf Betreiben, nehme ich an, der Stämme, die davon betroffen sind, in Washington eine Anhörung, in der nochmal vom Kongress Argumente vorgetragen werden, ob das gerechtfertigt ist, was da gemacht wird. Denn es ist ja tatsächlich eine ziemlich infame Angelegenheit. Es wird unter dem Obertitel Emanzipation gehandelt. In Wahrheit ist es aber die Aufkündigung all der Verpflichtungen, die USA mit den ursprünglichen Bewohnern Ende des 19. Jahrhunderts eingegangen sind. Keine Fürsorge mehr, keine Reservate mehr, kein Nichts dieser Art. Keine Unterstützung mehr. Es führt dazu, dass mit einigem Aufwand eine Delegation der Stämme zusammengestellt wird. Es findet ein Boxkampf statt, der als Geldschöpfungsmaschinchen funktionieren soll, damit die alle nach Washington fahren können. Und dann gibt es eine Anhörung.
Den es tatsächlich auch gegeben hat, das habe ich irgendwo nachgelesen, das fand ich hochinteressant, dass unglaublich viel Material da eingeflossen ist aus der Familie der Autorin. Aber ja, es kommt
dann zu... sie hat das alles gefunden, nicht? Das sind die Briefe ihres Großvaters sind die Basis. Man fährt nach Washington, man trägt seine Position vor, hat sich auch junge Frau, Wissenschaftlerin aus dem eigenen Umkreis herangeholt, die über die soziale Lage der Stämme Auskunft geben können und die unterstreichen, dass das bei weitem nicht so blühend ist, wie das von der Regierung dargestellt wird, dass man die also alle entlassen kann aus der staatlichen Fürsorge. Kurzum, für diese Stämme oder für diesen Stamm wird die Gesetzesvorlage erst einmal aufgeschoben und nicht exekutiert.
Wir müssen jetzt die zweite Heldin in dem Roman vielleicht mal kurz vorstellen, Nicola Steiner. Pixie ist eine Fabrikarbeiterin. Wie ist dieser Strang in den Roman eingewoben?
Pixie, die eigentlich Patrice genannt werden will, ist irgendwie weit mit Thomas verwandt und ist einfach eine sehr junge, ehrgeizige, eigenwillige, kämpferische Frau, die auch in einem Reservat lebt, 19 Jahre alt ist und sich in dieser Steinfabrik arbeitet, wo eben tagsüber, nachts ist eher Nachtwächter und tagsüber arbeiten die Frauen in dieser Fabrik. Und da verlassen wir in dem Sinne so ein bisschen diese politische Ebene und gehen in das, was Sie gerade angesprochen haben, in das Soziale rein und lernen eine Lebenswelt kennen, die von Armut geprägt ist. Sie hat einen alkoholkranken Vater, der sie auch schlägt, der dann wieder monatelang verschwindet, zu ihrem großen Glück. Und sie macht sich Sorgen um ihre große Schwester, denn es gibt für alle First Nations einen Aufruf, kommt doch nach Minnesota, nach Minneapolis und dort erwartet euch die große Chance. Dort könnt ihr arbeiten, dort ist das pralle Leben. Ihre Schwester ist dahin gegangen und man hat nie wieder was von ihr gehört. Und Pixie macht jetzt sich also auf, um ihre Schwester zu suchen. Und über weite Zweige, das ist eine sehr lange Geschichte, das Buch ist ja auch nicht ganz dünn, stellt sich dann heraus, dass diese Schwester von einem Frauenhändlerring entführt worden ist und wirklich aufs Übelste missbraucht wird. Also das ist so eine andere Ebene, die auch politisch ist, die aber sehr viel untergründiger ist, nicht so auf dieser offiziellen politischen Ebene, sondern es geht ja im Wesentlichen um Identität, ja, sowohl im politischen Sinne als auch im eigentlichen Sinne, dass die Frauen irgendwie versuchen, ums Überleben zu kämpfen, gleichzeitig natürlich auch die Liebe nicht vergessen dürfen und sich Ehemänner suchen und so weiter. Also das ganze Buch ist im Grunde genommen gespickt mit ganz vielen Hauptfiguren. Es geht weg von diesem heroischen Ansatz und geht hin zu vielen kleinen Figuren, deren Leben gezeigt werden in unterschiedlichen Perspektiven. Und diese Seiten- und Nebenstränge sind im Grunde genommen auch die Struktur des Buches.
Und da sind wir vielleicht...
Struktur.
Ja, das wäre vielleicht genau die Frage, Klaus Nüchtern. Wie hängt das zusammen, beziehungsweise, um es direkt mal pointiert zu formulieren, geht das literarisch auf?
Weil das Stichwort Struktur gefallen ist. Also ich finde schon, dass es da auch einen eklatanten Mangel an Struktur gibt. Ist jetzt natürlich sozusagen unfair, beziehungsweise reiner Zufall, dass wir diese Bücher hintereinander besprechen, aber der Nachtwächter ist ein bisschen so die Anti-Anomalie. Ja? Also während da so quasi wirklich alles auf Millimeter genau getaktet ist, nimmt sich der alle Zeit der Welt in Nebenhandlungen abzudriften, macht Dinge ganz groß, wo man denkt, ich habe ein geringes Interesse an Pferdesex. Außer es ist vielleicht von Helen MacDonald beobachtet. Dem wird hier irgendwo auf einmal ein absurd breiter Raum gewidmet. Da gibt es einen Aufzug, da wird irgendwie beschrieben, wie so in mittelalterlichen Romanen, dann kommen die und dann kommen die und dann wird irgendwie das eine Pferd scheu, weil die ist rossig und dann gibt es noch eineinhalb Seiten quasi Post-Pferdesex-Beschreibung und denk mal, ja komm, jetzt mach doch bitte auch mal hinne. Es fehlt diesem Roman auch, ich meine, der hat wirklich kein Tempo, ja, aber das ist ein Roman, der sollte Tempo haben, finde ich, weil da gibt es eine Kriminalstory und die wird dann auch so, also dieser Ausflug nach Minneapolis, ja, okay, meine Schwester ist dort, es gibt wahnsinnig viel Träume, Visionen, zweite Gesichter. Ich meine, es ist jetzt leicht, sich lustig darüber zu machen, aber die werden schon auch sehr mit lockerer Hand eingesetzt. Also sie wissen, da ist Schlimmes passiert. Diese patente Pixie fährt halt einfach nach Minneapolis und dann sagt sie ja, also du musst dem Abschaum folgen. Okay, gut. Wo finde ich den? Ja, der Abschaum schwimmt immer oben. Okay. Sie kommt da einen Taxifahrer und sagt, und Stante Peter ist sie im Zentrum des Geschehens, ja. Wird dort engagiert in einer, muss wohl auch irgendwie, Sie werden es wissen, der Wasserochse. Meine Herren, was ist mit dem Wasserochsen? Ich weiß viel zu wenig über die Peepshow-Praktiken der frühen 50er Jahre, aber offensichtlich war in Minneapolis der Wasserochse das große Ding. Und zwar, das wird nämlich wirklich so mit hyper genau beschrieben, zieht sich diese Pixie in diesem Etablissement ein Ochsenkostüm an, das wird dann irgendwie auch ganz genau beschrieben und taucht dann unter und führt einen Tanz auf, der dort offensichtlich von einem, nehme ich an, großteils männlichen Publikum gutiert wird. Okay, bitte.
Vielleicht fragen wir mal Eberhard Falk, was, er runzelt schon die Stirn und das bedeutet immer etwas. Hat es eine Überfülle oder ist das gerade auch, sagen wir mal, das literarische Ziel dieses Romans, diesen Alltag eben zu beschreiben, wie Nikola Steiner gerade eben gesagt hat?
Ich habe mir irgendwann mal gedacht, die Louise Erdrich, es ist nicht der erste Roman, den ich lese, die strickt ihre Plots oft auf eine sehr merkwürdige Art zusammen, sodass das nicht so richtig aufgeht. Und das, was an diesem Buch zum Beispiel uns interessieren kann, das ist der Stoff. Das ist dieses Ereignis mit der Gesetzesvorlage und diese Versuche und ein bisschen die Bilder vom Leben im Reservat, die wir so mitbekommen, die natürlich teilweise ein bisschen merkwürdigen Charakter haben mit diesen Geistererscheinungen. Aber das nehmen wir einfach hin, weil wir denken, naja, bei den Native Americans ist das eben so. Da wollen wir mal nicht meckern. Dass man das alles irgendwie erzählerisch etwas anders machen könnte, vielleicht sogar besser, das glaube ich auch. Also ich habe mir notiert, bei ihr geht es um Stoff und nicht um Stil.
Da möchte ich schon noch mal widersprechen. Sie sind ja in dem Sinne jetzt Hervé Le Tellier trainiert. Das ist natürlich eine ganz andere Art des Erzählens. Aber es gibt ja auch, Ursula Le Guin hat dieses Carrier Bag Fiction geprägt, oder? Das ist eben die Abkehr von den linearen, konfliktzentrierten Heldengeschichten hin zu einer Erzählerin, Erzählhaltung von einer Sammlerin, von Sammlern. Und ich glaube, dass man dieses Prinzip, dass man eben einfach mal gegen das, was wir gewohnt sind. Unser gewohntes Narrativ ist eindeutig ein anderes. Aber ich glaube, es hat einen Wert, sich damit zu befassen, dass es einfach von der Erzählhaltung ein anderes Prinzip ist, nämlich dieses Sammeln. Und da passt dann auch wieder das Animistische dazu, was Sie angesprochen haben. Natürlich ist es durchzogen von in dem Sinne animistischen Momenten. Sie versuchen zum Beispiel über seherische Fähigkeiten herauszufinden, wo die Schwester sich befindet. Das geht nur halb auf, aber wenigstens so ein bisschen und so weiter. Das ist für uns eine fremde Welt, aber in meinen Augen schafft Louis Erdrich es wirklich, diese Welt uns so nahe zu bringen, dass man ihr folgen kann.
Also, die Jury ist sich uneinig und das ist auch mal gut. Endlich, genau. Louis Erdrich, Der Nachtwächter, Platz 3 der SWR-Bestenliste, im Oktober erschienen im Aufbau Verlag. Und endlich kommen wir mal zu einem anderen Platz. Erstmal vielen Dank. Wir wechseln zwar nicht das Genre, Platz 1 aber immerhin, das ist doch schon mal ein Fortschritt, der SWR-Bestenliste im Oktober. Sascha Mariana Salzmann, Im Menschen muss alles herrlich sein, heißt der Roman, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Herr Falke, wir reisen jetzt zunächst einmal in die frühen 70er Jahre der Sowjetunion. Wir haben es zu tun mit einer Protagonistin namens Lena. Vielleicht skizzieren Sie mal kurz, ich würde sagen, das erste Drittel des Romans, damit man eine Vorstellung bekommt. Erzählt wird ja im Grunde genommen die Geschichte eines kleinen Kindes, das bald Dermatologin wird, Ärztin wird. Und diese Atmosphäre der 1970er Jahre in der Sowjetunion aufsaugt. Was ist das für ein Charakter und wie wird diese Zeit beschrieben?
Zunächst nostalgisch aus Sicht dieses Mädchens, weil die verbringt ihre Sommerferien in Sotschi bei ihrer Großmutter. Und diese Großmutter hat einen Garten mit Haselnussbäumen, die eifrig gesammelt und gepflückt werden und dann auf den Markt gebracht werden. Und diese ganzen Vorgänge, wie es Kindern, glaube ich, oft geht, das fasziniert dieses Mädchen. Und das prägt sich tief ein, eigentlich als so ein poetisches Vergangenheitsbild für sie. Eines Tages stirbt diese Großmutter, wie das leider so passiert, und ab da muss sie dann in ein staatliches Ferienlager ihre Ferien verbringen. Und das wird uns auch genau von atmosphärisch dargestellt, wie es dort zugeht. Das ist natürlich unter der Ägide sozialistischer Disziplinierungsvorgänge, aber die Ferienlager waren ja auch im Westen nicht immer das reine Zuckerschlecken, nicht? Aber auf jeden Fall ist das so die Frühphase. Nun weiß ich nicht genau, wie weit Sie den Horizont aufziehen wollen, Herr Otte.
Schon ein bisschen, weil
es sind ja drei Generationen von Frauen, um die es geht.
Ganz genau. Wir müssen ein bisschen durch die 80er gehen. Im Grunde genommen bis zu dem Punkt, dass wir begreifen, dass diese Familie in den Westen übersiedelt. Ja, ja. Und dort sind wir mit ganz anderen Herausforderungen und Konflikten und Themen konfrontiert. Ja. Unter anderem den Antisemitismus. Aber die Vergangenheit ist immer noch präsent. Was ist das für ein gesellschaftliches Milieu, was dann beschrieben wird und vor allem aus welchen Perspektiven?
Nun, dieses Mädchen, von dem wir gerade gesprochen haben, die wird dann, wie Sie schon angedeutet haben, später Ärztin. Ich denke, das findet noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs statt und erlebt die spätsowjetische Gesellschaft noch in voller Blüte mit all ihrer Korruption. Man bekommt nichts, ohne hier und da Sondergaben abzugeben. Und das entsetzt dieses Mädchen, verabscheut sie. Aber sie wird Ärztin und wird dann selber auch zu einem Ziel von Bestechungsversuchen, weil sie ja auch eine Machtposition hat. Das missfällt ihr alles mächtig. Sie hat dann eine Liebesgeschichte mit einem Tschetschenen, was ja ein abenteuerliches Unternehmen ist, aufgrund wegen der auch rassistischen Vorbehalte gegen Tschetschenen. Der will sie auch nicht wirklich heiraten, aber sie liebt ihn heiß und innig, bekommt ein Kind von ihm Und dann knallt das sozusagen auseinander, aus Gründen, die uns nicht so ganz genau erklärt werden, aber sie wird auch von seiner Familie nicht akzeptiert. Dann findet sie einen jungen jüdischen Mann, der als Jude die Möglichkeit hat, als Kontingentflüchtling in die Bundesrepublik zu kommen. Und den heiratet sie, mit dem geht sie in die Bundesrepublik. Und dann gibt es sozusagen eine neue Phase dieser generationellen Frauengeschichten. Und es kommen dann die Töchter dieser Muttergeneration ins Spiel, nämlich nicht nur ihre eigene Tochter namens Edi, sondern es kommt auch noch eine Freundin, Tatjana, die von einem deutschen Heiratsschwindler dahin gelockt worden ist und dann verlassen wird. Und deren Tochter heißt Nina. Und diese beiden Mädchen, die sind dann sozusagen in der zweiten Hälfte oder im dritten Drittel des Romans, stehen die im Mittelpunkt mit ihrer Sichtweise.
Und die fragen sich, verdammt nochmal, was haben die Mütter da überhaupt erlebt und warum reden die ganze Zeit immer noch von der Sowjetunion?
So ist es, das hängt über ihnen, ja.
Und da sind wir im Grunde genommen dann auch bei der Lesepassage. Antje Keil liest nun aus Sascha Mariana Salzmanns Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein«. Bitte sehr.
Ich kenne fast jeden von denen, die sich in der jüdischen Gemeinde treffen. Man erkennt sie an diesem erschrocken, trotzigen Gesichtsausdruck. Sie schauen, als seien sie vom Leben abgestraft. Und sie haben Namen wie sowjetische Pralinenmarken. Lucia, Aljonka, Stjopka, Mascha. Ich kann von Glück reden, dass ich nicht nach einer Schokolade benannt bin. Zu meinem Gesicht kann ich nichts sagen. Die Leute halten mich für älter, als ich bin, und ich habe nicht die Züge meiner Mutter. Also vermute ich, dass sie, wenn sie mich anschaut, an Sachen erinnert wird, die ihr nicht gut tun. Natürlich gab es eine Zeit, in der ich viel nach meinem Vater gefragt habe. Die Antworten meiner Mutter blieben vage und sie beendete das Gespräch meistens mit »Halt ein Mann«, als sei das eine Diagnose für eine unheilbare Krankheit, die sie akzeptiert hat. Ich habe kein Foto von ihm und nichts, auch okay. Wenn mich manchmal einer aus der Gemeinde beim Spazierengehen trifft und fragt, was mit meinem Gesicht ist, erwidere ich immer dasselbe. Ich fürchte, das ist mir so gewachsen. Und sie meinen dann, nein, warum ich denn so böse dreinschaue? Deswegen bin ich so selten unter ihnen, unter anderem deswegen. Ich habe mir diese Community um Tante Lena und Onkel Lev herum anzuschauen versucht. Nicht auf den Partys natürlich. Ich setze keinen Fuß in ihren Tanzsaal. Aber im Internet, in den Reportagen, in den Nachrichten, in den Dokumenten der Online-Archive, in den Zeugenberichten über eine Zeit, die eine riesige Menge an Menschen wie ein Erdbeben mit sich gerissen zu haben scheint. Da ist ein unendlich großer Koloss zerfallen. Soweit habe ich das verstanden. 11 Zeitzonen sind quasi auseinandergebröckelt. Klar, dass das nicht spurlos an den Leuten vorübergeht. Aber ich wollte es genauer wissen, weil das so klingt, als sei vorher etwas heil gewesen und jetzt ist es das nicht mehr. Ich habe Nächte, Wochen, Monate damit verbracht, nachzulesen, welche Erschütterung das gewesen sein muss. Das Einzige, was feststeht, ist, dass es immer noch Nachbeben gibt. Und bei denen, die es am eigenen Leib erfahren haben, wackeln immer noch die Eingeweide. Oder sie leiden an einer Art Phantomschmerz. Das Land, in das sie hineingeboren wurden, ist schon amputiert, aber es schmerzt trotzdem noch. Sonst kann man wenig mit Sicherheit sagen. Ich habe mir Filme, selbstgedrehte Videos, alles, was ich kriegen konnte, angeschaut, um zu begreifen, was ihnen alles passiert sein könnte und in welches Paralleluniversum die Zentrifugalkraft der Geschichte sie hinausgeschleudert hat. Was sie sehen, wenn sie mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in die Höfe und auf die Straßen einer mittelgroßen ostdeutschen Stadt schauen. Warum sie dabei die Köpfe schräg halten. Warum sie diese Kleidung tragen, diese Schminke, die Schuhe. Und wie sie immer wieder die Schultern heben.
Antje Keil las aus Sascha Mariana Salzmanns Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein«, erschien im Surkamp Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Oktober. Es geht, um es mal auf den Punkt zu bringen, um übergenerationelle Traumata. Der Roman lässt sich gar nicht so leicht nacherzählen. Das ist mir bei der Lektüre, beim Nachdenken über diesen Stoff auch aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Aber Klaus Nüchtern, vielleicht schauen wir mal hinein. Werden diese Traumata tatsächlich überzeugend geschildert?
Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich alles Trauma da ist. Also die Tochtergeneration, das ist ja auch in dieser Passage angeklungen, die stehen ja da wie der Ochs vom neuen Tor, die denken sich, was haben die alle, worüber reden die ganze Zeit? Das fand ich schon einen sehr interessanten Gedanken. Nicht? Es wird das sozusagen eine Fiktion, eine Sowjetgeschichte, die alle erlebt hätten. Und sie sagt, die haben aber ganz unterschiedliche Biografien gehabt. Es gibt diese Geschichte gar nicht. Was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, sind die, im Falle dieser Tatjana sind es wirklich Traumata. Also der ist wirklich extrem übel mitgespielt worden. Aber es ist ja dann auch für die Muttergeneration, ist das doch einfach ein Alltag. Ja? Es ist völlig klar, dass man zu keiner Medizin kommt, ohne dass man dort einfach die besticht. Und die Tochter wird hingeschickt, um der Ärztin dieses Corvée auszuhändigen. Und diese Tochter hat dann den Ehrgeiz, ursprünglich Neurologin zu werden, weil sie eigentlich die Diagnose der Mutter erstellen wird und dann auch draufkommt, das ist ein vollkommener Quatsch. Man kann nicht 10 Jahre lang Gehirnhautentzündung haben. Was ich überzeugend fand, sind so alltägliche, sehr genaue Beobachtungen. Also zum Beispiel, diese Pionierlager, finde ich, werden sehr haptisch und handgreiflich beschrieben. Oder auch dieser Übergang von der sowjetischen Zeit in die post-sowjetische, die Gorbatschow-Ära, wo es dann also sagt, ja okay, jetzt die Männer schauen alle aus wie Studenten, haben lange Haare und spielen dauernd Gitarre. Das finde ich eine schöne, pfiffige Beobachtung. Aber im Grunde genommen ändert sich nicht so wahnsinnig viel, ja. Also sozusagen die alte sowjetische Korruption wird ersetzt durch eine neukapitalistische, um nichts weniger grausame und vielleicht sogar noch offenere. Man trägt einfach dann den Fernseher in die Klinik und sagt, okay, hier haben sie. Oder sie sagt einmal sozusagen, man muss sich teuer anziehen, weil das ist das einzige Signal, damit man ernst genommen wird. Und das Signal, mit mir könntest du das nicht machen, ja. Oder auch diese studentische Milieu, wie dann diese Ordnungskräfte auftreten. Das ist, glaube ich, die Ära Andropow, nicht? Junge Menschen mit Anbinden, die dann dort aufräumen und dann werden einfach Leute zusammengeschlagen oder irgendwie einkassiert. Und dann wird halt gesagt, naja, der ist halt wahrscheinlich unter der Arbeitszeit ins Kino gegangen und die Protagonistin ist ganz entgeistert und ihre Kommilitonen sagt dann so ganz kalt, ja, dem wird halt einmal der Hintern verhauen. Und that's it, ja. Oder auch diese Geschichte des Antisemitismus, also wie damit umgegangen wird. Also einer sagt irgendwie, der Hund heißt Sarah, wie halt alle fette Jüdinnen oder so. Und es wird also ganz beiläufig hingenommen oder gesagt, ja, du, dann check dir halt irgendwie einen Juden, dann kannst du ausreisen. Das überzeugt mich. Was mich weniger überzeugt, vielleicht später dazu.
Ja, mich überzeugt das auch. Also es ist ja ein Missverhältnis in der Beschreibung dieser 4 Frauen, also die beiden Mütter und die beiden Töchter. Und die Lena, von der wir jetzt auch gehört haben, die spielt wie die Hauptrolle. Und ich finde, die Passagen um Lena herum sind für mich persönlich auch die eingängigsten, weil sie sich sehr viel Zeit für sie nimmt und weil sie sehr detailliert all diese Mechanismen beschreibt. Und das finde ich sehr schön. Sie wächst ja rein in diese Signale von Korruption, also Bestechung und Unterdrückung und Denunziation und Gewalt und die Mechanismen, die einfach irgendwie in den Alltag hineinspielen und dann eben der Kapitalismusrausch und so weiter und dann aber auf der anderen Seite auch die Bedeutung von Familie und Freundschaft. In diesem Ferienlager findet sie ja eine Freundin, in die sie sich so leicht ein amoröses Verhältnis, zu der sie das entwickelt, ja. Das Schöne ist, dass diese Freundin, ich glaube, das darf ich verraten, nicht wiederkommt, ja, die ist dann verloren.
Und da kommt es auch, das ist verloren. Auch so ein Punkt, wo sie dann mit einer Kollegin spricht und sagt, kannst du dich an die erinnern, die waren alle im gleichen Fernlager und sagt, ja, die Verrückte, ja, die ist jetzt in die Klapse gekommen.
Genau, das finde ich sehr überzeugend gemacht. Und dann nach dem Tod der Großmutter, das ist wahrscheinlich so nach der Hälfte des Buches, macht Sascha Marianna Salzmann auf und bringt die 3 anderen Frauen ins Spiel. Und das bekommt dann etwas, manchmal vielleicht auch etwas Verwirrliches, weil ich zum Beispiel manchmal
total.
Die beiden... Töchter nicht auseinanderhalten konnte, obwohl ja in der Ich-Perspektive gesprochen wird. Die Ich-Perspektive ist aber wiederum die Tochter der Freundin dieser Lena. Also auch da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Aber das spielt keine Rolle, weil sie macht
ich würde mal eine These einwerfen. Ja. Ich glaube, dass das Programm und Stil dieses Buches ist, weil es nämlich um die Frage geht, wie Identitäten zersplittern.
Nicht nur.
Und da muss im Grunde genommen das so verwirrend sein, weil die diese Identitäten ja, und das ist ja auch das zentrale Thema dieses Buches, würde ich mal sagen. Oder wie sehen Sie das, Herr Falke? Also ich meine, es wird ja dann auch alles durchgespielt. Sexuelle Identität, also politische Identität. Ja,
wenn
aber vielleicht
wir, wenn wir jetzt beim Stil sind, dann hat das Buch für meinen Geschmack einen irrsinnigen Webfehler. Nämlich gerade in der Passage, die wir eben gehört haben, muss man sich fragen, wer spricht da eigentlich? Ist das eine lustig aufgelegte Wissenschaftlerin, die diese ganze Geschichte aufarbeitet und die eigentlich eine Art Leitartikel darüber schreibt? Oder ist das eine 16-Jährige? Eine 16-Jährige kann es nicht sein. Also diese Rollenprosa, die uns da angeboten wird, ist eigentlich keiner vorstellbaren Figur aus diesem Buch zuzuordnen. Das ist ein sehr großer Fehler, muss ich sagen. Wo es stark ist, das haben Sie alles schon ausgeführt, sind die Genreszenen aus dem sozialistischen Alltag, auch aus dem Migrationsalltag in der Bundesrepublik. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die gut beobachtet sind. Aber generell hat mir an dem Buch etwas nicht gut gefallen. Es ist immer in der Nahsicht. Sie macht niemals den Horizont auf, zeigt die Figuren in einem größeren Zusammenhang, sondern sie bleibt immer ganz nahe an diesen Frauenschicksalen und dadurch wird das irrsinnig eng.
Darf ich das aufgreifen? Genau das ist das zentrale Problem des Buches. Es geht sich einfach nicht aus in der Perspektive. Noch ein Beispiel. Kindersprache muss man fingieren. Was macht sie? Sie sagt dann einmal irgendwie diese weißen gefleckten Bäume. Ja, ist klar, sind Birken, ja? Weiß aber jedes Kind. Gleichzeitig schwatzt die Kleine von Turbinen, von Flanieren, von Promenade, von Bussen, die irgendwelche Leute ausspeien. Also das ist sozusagen, die Stillage stimmt einfach nicht, ja? Und eine völlig daneben sind praktisch alle Wie-Vergleiche. Gleich auf der ersten Seite. Alle drei gestikulierten als vertriebene sie Geister. Als sie mich sahen, fingen sie an zu weinen, eine nach der anderen, wie eine Matroschka. Aus den Tränen der einen wurden die Tränen der nächsten und so weiter. Abgesehen davon, dass man vielleicht die Matroschka-Metapher einfach mal weglassen könnte, auch wenn das Buch in Russland spielt oder so weiter, ist es ein vollkommen unsinniges Bild, dass die Tränen der einen in die anderen umgehen, dieser Eintrittpuppen. Wenn es heißt, gibt's eine, es wird immer zu viel gemacht, ja?
Die Wien-Räder sind. Ja, das ist natürlich, ich will das nicht verteidigen, aber da versucht sie eben diese Verflochtenheit hervorzuheben.
Muss man doch nicht mit schiefen Metaphern machen.
Nein, sage ich ja. Bin nicht der Meinung, aber das ist ihr Versuch. Da strengt sie sich wirklich an, stilistisch. Und da versucht sie ein Bild zu machen, auch wie diese Mutter über der Tochter sich hinunterbeugt und die Beine wachsen schattenmäßig und auseinander.
Die Windräder sind wie Pürierstäbe.
Da erlebt man die Autorin bei ihrer äußersten Ambition. Und ich gebe Ihnen recht, diese äußerste Ambition ist nicht besonders glücklich disponiert.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde, Sie tun dem Buch wahnsinnig viel Unrecht, auch wenn Sie en Detail vielleicht recht haben mögen. Aber das ist ein wirklich wunderschönes Buch. Ganz an die Nähe macht natürlich den Reiz aus. Ganz nah an den Figuren mit einer ungeheuren sinnlichen Sprache. Was zeigt, was Systeme aus einem machen, aus Lebensbiografien machen, sehr schön beschrieben, wie diese Kinder mit ihren Müttern überhaupt keine Grundlage finden, um zu sprechen, weil nie gesprochen wurde über die Vergangenheit. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, dass die eine Tochter gar nicht bis ans Ende dieses Buches erfährt, dass sie eigentlich einen anderen Vater hat. Es sind ganz viele Tabus, die beschrieben werden und ich finde, sie ist eigentlich sehr dicht in ihrer Sprache. Also um ein Gegenbeispiel zu bringen, das jetzt war wie geruchsloses Gas im Bergwerksstollen. Man sah an den herabstürzenden Vögeln, dass es sich ausbreitete. Aber man konnte nichts greifen, außer dem Gefieder auf dem Boden. Es müsste Ihnen doch gefallen als Ornithologe.
Aber wir legen doch dieses Buch nicht psychoanalytisch auf die Couch, sondern wir legen es doch auf den Lesetisch und schauen uns an, was steht da drin und wie ist es gemacht. Und da können wir uns doch nicht einfach ergriffen geben, egal wie das geschrieben ist.
Es ich ist glaube, nämlich, die Ergriffenheit kommt natürlich auch über die Art, wie es ist geschrieben ein, ist. Die naja,
es
Nähe,
ist allenfalls die, eine Überwältigungsästhetik durch diese Dichte, mit der sie uns da beschießt.
Also, wir halten fest, es gibt einen Dissens. Platz 1, ausgerechnet Platz 1, diesen Dissens, da sieht man mal, es wählen 30 Kritikerinnen und Kritiker ein Buch vergeben. So viele Punkte für diesen Roman. Und trotzdem gibt es natürlich unter dieser Gruppe dann ganz unterschiedliche Meinungen. Der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann ist im Surkamp Verlag erschienen. Ich habe gerade eben, ist ja schon gesagt, Platz 1 der Bestenliste im Oktober, die natürlich auch in voller Länge vorliegt, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swr2.de oder im gut sortierten Buchhandel. Da gibt es die berühmten Bestenlisten-Flyer und natürlich die passenden Bücher dazu. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Friedrichshafen zu Gast Nicola Steiner, Klaus Nüchtern und Eberhard Falke. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.